sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
Hallo Till.
Hallo Alena.
Na, wie geht's dir?
Ich würde sagen, mir geht's den Umständen entsprechend gut. Ich leide unter der relativ verbreiteten Müdigkeit und unter Ängsten und Unsicherheiten und Befürchtungen, die ich aber ganz gut verdrängen kann. Und der Alltag ist bisher nicht eskaliert und die Kontaktsperre und alles ist erschreckend nah an meinem sonstigen Lebensstil. Insofern bin ich, glaube ich, gehöre ich zu denen, Privilegierten, die schon lange für diese Art des Lebens geübt haben.
Das ist gut, das freut mich. Wir machen heute ein bisschen Sonderformat von Sexy und Bodenständig. Ja. Aus einem traurigen Anlass, weil mein Vater gestorben ist letzte Woche.
Ja, darum erwidere ich die Frage eigentlich auch gar nicht so leichten Herzens, wie es wie es dir geht, ja.
Und genau, und deswegen werden wir uns heute an einem berühmten Fragebogen, ich will mal sagen, abarbeiten, der etwas mit ihm zu tun hat. Wir beantworten heute die Fragen aus dem berühmten Fragebogen des FAZ-Magazins, für das mein Vater viele Jahre gearbeitet hat. Und das ist was, was dich und mich lange bevor wir uns kannten, auch verbunden hat auf eine Art. Deswegen finde ich das irgendwie besonders schön und passend, dass wir das heute machen.
Ja, das stimmt. Und ich habe leider deinen Vater, was ich außerordentlich bedauere, nie kennengelernt. Ich habe aber wirklich, das war ein interessanter Moment, das ist noch gar nicht so lange her. Das war in unserer Freundschaft, glaube ich, wirklich erst so vor 2, 3, 4 Jahren oder so, als mir klar wurde, als wir auch angefangen haben, uns dann mehr so den Hintergrund unserer Familie und so zu erzählen, dass dein Vater der Chefredakteur des FAZ-Magazins war und der Erfinder des FAZ-Magazins. Mhm. Und dass dieses Magazin in meiner Familie wirklich, also in der Familie meines Vaters sozusagen, eine ganz, ganz große Bedeutung hatte und das wirklich auch so das war, was ich am allerliebsten gelesen habe von allen Magazinen und vor allem dieser Fragebogen, den haben mein Vater, meine Schwester und ich, wenn wir zusammen im Urlaub waren als Teenager, nach der Trennung meiner Eltern, haben wir immer diesen Fragebogen jeden Sommer füreinander beantwortet und mein Vater hat uns ständig Sachen aus dem FAZ-Magazin vorgelesen. Hm. Und mein Vater und Erika, seine Frau, die du ja kennst, haben, würde ich ganz ehrlich sagen, auch so ihre ganze Wohnung in Berlin-Wilmersdorf so eingerichtet, wie das FAZ-Magazin ungefähr Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre aussah.
Das ist lustig, hier habe ich eine ungefähre Vorstellung von jetzt. Ja, das ist, na gut, mich hat das natürlich auch begleitet in meiner Kindheit und Jugend, dadurch, dass mein Vater da gearbeitet hat und das eben immer bei uns rumlag und all die Menschen, die damit befasst waren, so Freunde der Familie waren zum großen Teil. Und ja, ich habe den natürlich als Kind vielleicht nicht ganz so fleißig ausgefüllt wie du, weil mir damals noch nicht wirklich militärische Leistungen, die ich hätte bewundern können oder
das ist ein taffe, das ist immer, das
Heldinnen
ist so ein bisschen,
in der ja. Dichtung oder so,
ja.
Wirklich gekommen wären. Aber ich habe die natürlich wahnsinnig gerne gelesen und erinnere mich auch immer noch an so ein paar, die ich natürlich besonders toll fand. Als Kind natürlich den von Otto, den fand ich besonders gut. Der ist dir wahrscheinlich nicht so kleben geblieben, weil du einfach da schon 10 Jahre älter warst. Aber ich war halt, ich war halt noch klein und habe mich darüber
gefreut. Ja, es gab
gefreut.
Damals so eine Zeit, da war ich 10 Jahre älter, das stimmt. Das war ungefähr zu der Zeit, ja. Ja, ja. Was hat Otto da gesagt? Kannst du dich noch an irgendeine Antwort erinnern?
Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, er hat viele, Ottifanten gezeichnet und,
okay.
Und so. Naja.
Vielleicht, also es gibt, ja, entschuldige bitte.
Vielleicht muss man das aber erklären für Leute, die nicht so richtig ja, vertraut sind.
Über 40 sind.
Genau. damit, was es für ein Magazin war, beziehungsweise warum es die überhaupt gab. Das wurde eingeführt, oder das FAZ-Magazin, das erste 1980 erschienen, und das wurde eingeführt, wie damals viele sogenannte Supplements in den großen Tageszeitungen, also das SZ-Magazin und das Zeit-Magazin, alles ein bisschen später, um in den Zeitungen Farbanzeigen generieren und drucken zu können, weil das in den damals noch komplett schwarz-weiß gehaltenen Tageszeitungen eben nicht ging. Und der Niedergang, wenn man so will, dieser Supplements kam dann eben auch mit der Möglichkeit, farbige Anzeigen in die Zeitung zu drucken. Aber in der Zeit, in der das noch nicht möglich war, waren eben diese Magazine eine wichtige eine wichtige Stütze, wenn man so will, dieser Tageszeitung.
Und sind es das FAZ-Magazin und das Zeit-Magazin, sind die relativ gleichzeitig erschienen, oder war das FAZ-Magazin sogar das erste? Das kommt mir in meiner Erinnerung,
Ich meine, das FAZ-Magazin wäre das erste gewesen.
Ich glaube auch, nämlich. Und was für mich nämlich in meiner Erinnerung, also ich war ja, was ich heute überhaupt nicht mehr bin, ich war ja mit 10, 11, 12 ein unfassbarer Nerd. Und habe mich so für Zeitungen und so weiter interessiert und habe so Titelschriftzüge von Zeitungen weltweit gesammelt. Es war für mich das Schönste, wenn ich 3 Mark hatte und zum Bahnhof Zoo fahren und mir eine finnische Zeitung kaufen konnte. Alles weggeschmissen, glücklicherweise.
Schade.
Und das FAZ-Magazin, also was auch wirklich, finde ich, nochmal anders war als im Zeitmagazin oder dann später im SZ-Magazin, also diese sehr bemerkenswerte Typografie, und bei meinem Vater und Erika hängen zum Beispiel auch so typografische Bilder und solche Sachen und so eine Setzkastenoptik, und dann halt so diese, aber im Grunde genommen auch so eine Textform, von der ich mein ganzes Leben nicht mehr wieder weggekommen bin, nämlich so der etwas größere, feuilletonistisch persönliche, meandernde Essay, der ist schon auch relativ, also für den so in der Tageszeitung nicht unbedingt Platz war, den gab es dann, also der ist für in meiner Wahrnehmung auch mit dem FAZ-Magazin in Deutschland eigentlich erst so richtig entstanden.
Ja, und ich glaube, für die FAZ war es schon deshalb ein Gewinn, weil ich glaube, viele so aus der damaligen Kunst- und Kulturszene für das doch eher konservative Blatt nicht schreiben wollten und für das eher linksliberale FAZ-Magazin dann eben doch. Das war bestimmt auch ein bisschen immer so eine Konkurrenz zum Feuilleton, war bestimmt auch immer nicht ganz einfach in dem Laden. Und dieser Look, von dem du sprichst, der geht natürlich zurück auf Willy Fleckhaus, der ein sehr berühmter Grafiker und Artdirektor war und den viele vielleicht kennen, weil er unter anderem diese Suhrkamp Regenbogen-Edition entworfen hat. Und der war eben auch noch viele Jahre Artdirektor beim FAZ-Magazin.
Und dieser Fragebogen, entschuldige.
Ja. Nee, bitte.
Der erschien, solange es das FAZ-Magazin gab, in meiner Erinnerung, auf einem ganz charakteristisch braun-orangefarbenen.
Ja, so ein merkwürdiger Ockerton.
Also ein Ton, ein Farbton, den ich auch wirklich abseits von dieser Seite niemals irgendwo in der Natur oder in der Kunst oder irgendwo anders gesehen habe. Absolut unvergleichlich.
Ja,
also,
das stimmt. Weiß ich auch nicht, warum ausgerechnet diese Farbe fiel so ein bisschen raus aus allem anderen. Das ist schon interessant.
Aber für mich war das FAZ-Magazin, ich habe das wirklich auch deshalb sehr, sehr gemocht. Also das Zeitmagazin und das SZ-Magazin fand ich später sehr viel spartanischer und auch auf eine Art so ein bisschen cleaner. Aber ich fand das FAZ-Magazin, das hatte auch oft so, ich weiß nicht, es waren so Farben und so, da konnte man so fast so reinkriechen. Das war wie so eine, das war wie so ein Laken vor oder so mit ganz tollen 70er, 80er Jahre Farben. Es war einfach herrlich, war echt super.
Ja, und die konnten natürlich auch viel wirklich große und bedeutende Fotografen da featuren, was natürlich in der Tageszeitung sonst nicht möglich gewesen wäre. Gerade in der FAZ, die ja erst vor ein paar Jahren überhaupt ein Foto auf der Titelseite, ein Farbfoto auch noch eingeführt hat, was viele ältere Leser, glaube ich, als einen totalen Kulturbruch empfunden haben, dass diese Bleiwüste jetzt
Ja.
Was, glaube ich, immer so ein Ausdruck von Seriosität auch war, dass diese Bleiwüste jetzt durch fröhliche, farbige Fotos gebrochen wird.
Ich leide jeden Morgen immer noch darunter, ja. Sag mal, und dieser Fragebogen, er wird ja nun, wurde damals immer, das war immer so ein kleiner Vorspann, der immer gleich war, und es kam immer diese, diese kryptische Formulierung drin vor, der Fragebogen, den Marcel Proust in seinem Leben zweimal ausgefüllt hat. Weißt du, woher diese Formulierung kommt und woher überhaupt der Fragebogen kommt? Ich weiß es überhaupt nicht.
Also der Fragebogen, den hat nicht Marcel Proust erfunden, er hieß dann aber in der Überlieferung Marcel Prousts Fragebogen, aber er hat diese Fragen nicht erfunden, das kommt offensichtlich irgendwie aus England, also das war so ein beliebtes Gesellschaftsspiel, wenn du so willst, in solchen Kreisen. Und Marcel Proust hat den tatsächlich als, ich glaube, 14-Jähriger ausgefüllt und das ist auch überliefert, also das ist noch erhalten, und da antwortete er auf die Frage, was ist für sie das größte Unglück? Und dann antwortet er, getrennt zu sein von Maman, was natürlich total bezaubernd ist. Und er hat ihn dann als erwachsener Mann nochmal,
es ist bezaubernd. Ja,
und er hat es dann als erwachsener Mann, hat er die gleiche Frage beantwortet mit, dass ich meine Mutter und meine Großmutter nicht wirklich gekannt habe.
Wow.
Was auch bezaubernd ist.
Mann, wie toll, das wusste ich überhaupt nicht.
Ja, interessant. Ich weiß es auch nur, weil ich jetzt diese große Sammlung FAZ-Magazine habe und in die allererste Nummer geguckt habe, wo dieser Fragebogen quasi als Blanko-Fragebogen dabei ist. Also danach haben ihn ja immer berühmte Persönlichkeiten, Prominente und so weiter ausgefüllt. Aber da ist er eben noch zum selber ausfüllen, und da war auch so eine kleine Geschichte mit dabei.
Das heißt, du hast jetzt in Berlin die erste Ausgabe des FAZ-Magazins vor dir liegen, oder?
Ja, ich habe sogar noch die Nullnummer. Ich habe eine Nullnummer, und ich habe sie alle. Also mein Vater hat sie sich komplett einmal binden lassen von 1980 bis 1999. Alle Ausgaben sind jetzt bei mir. Und das ist ein ziemlich krasser Fundus. Also ich blätter da jetzt das so durch, und es ist echt ein Stück Zeitung, so eine Zeitschriftengeschichte auf jeden Fall.
Ja, absolut.
So.
Das werde ich mir, sobald die Kontaktsperre vorbei ist.
Ja, kommst du vorbei und
unbedingt.
Schmökerst.
Und ich finde das auch toll, weil dieser Fragebogen, also in meiner Erinnerung, als ich mich dann damit konfrontiert habe, beziehungsweise durch meinen Vater damit konfrontiert wurde, in den 80er Jahren, 90er Jahren, ja, so diesen Geist von vor 100 Jahren sehr stark geatmet hat, den Geist, Proust mit 14 irgendwie in den 1870ern, 80ern beantwortet den, und halt diese aus der Zeit gefallenen Fragen und jetzt beantworten wir diesen Fragebogen im 21. Jahrhundert, der eigentlich im 20. schon ein Artefakt des 9. Es ist einfach dieses, es ist so der Wahnsinn, weißt du, wie wir unsere nackten Zehen in den Strom der Zeitläufe halten.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt. So, ich habe die Fragen vorliegen, und wir fangen einfach an, oder?
Ja.
Okay, chill.
Ich habe Angst davor, ehrlich gesagt, weil es mich damals als Teenager, und ich habe eine Zeit lang überlegt, wir sind von meinem Vater immer so angehalten worden, Reisetagebuch zu führen, und da fand dann dieser Fragebogen dann auch immer mit eingeklebt, und mein Vater hat meiner Schwester und mir diese ganzen Reisetagebücher fotokopiert. Und ich habe also auch noch vorzuliegen, was ich mit 14 auf die Fragen geantwortet habe. Und ich habe kurz überlegt, ob ich das vielleicht mitbringe, aber es war mir A, B und C einfach zu peinlich, alleine es mir selber anzugucken. Und ich habe Angst, dass die Fragen mich jetzt wieder zu gleicher unfassbarer Prätentiosität veranlassen wie vor 20 Jahren, als ich 14 war. Wir gucken mal.
Ja. Also, was ist für Sie das größte Unglück, Herr Räther?
Das ist auch wirklich der Wahnsinn, oder? Dass dieser Fragebogen immer, ich kann mich auch noch genau erinnern, dass ich oft am Freitag, wenn das in der Zeitung war, dann da gesessen habe und gedacht habe, im Kopf, wenn das jemand beantwortet hat, hat man das immer so, habe ich auch oft gedacht, hey, das beantworte ich auch. Aber bei der ersten Frage wurde einem immer schon so gleich wie mit so einem Schlag in die Magengrube so der ganze Spaß an der Sache ausgetrieben.
Ja, vor allem, es gibt natürlich irgendwie, ich meine, wie soll man das beantworten? Für einen persönlich oder so global betrachtet?
Naja. Genau, und dann kommt ja noch die Frage, was wäre für
ja,
Sie
eben,
das Größte?
Ja eben, das kommt aber erst weiter hinten. So, jetzt, du hast aber
also
meine Frage.
Also was ist für Sie das größte Unglück? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sage es jetzt wirklich ganz abstrakt ich finde Lieblosigkeit ist das größte Unglück.
Ja, ich habe mir notiert, dass ich meinen Kindern nicht jeden Schmerz ersparen kann.
Okay.
Ist für mich persönlich das größte Unglück.
Ja.
Obwohl es natürlich
ja, das kann ich, ja.
doof ist, gehört ja zum Leben dazu, aber wenn ich könnte, würde ich gerne. Und so global betrachtet ist natürlich einfach die Vorstellung, dass an den Außengrenzen der EU Kinder alleine im Dreck sitzen und wir die retten könnten, ohne irgendwas dafür opfern oder irgendeine Gefahr zu laufen und es nicht, und wir tun es aber nicht, das finde ich ganz aktuell auch irgendwie das größte
ja,
Unglück
absolut.
In meinem Kopf.
Ja, und über all dem spanne ich sozusagen den Regenschirm des Wortes
Lieblosigkeit
vielleicht auch, weil ich tatsächlich auch oft Sachen nicht so konkret an mich ranlasse. Also ich beschäftige mich mit der Situation an den Außengrenzen und merke aber, dass es mir, also sobald ich emotional anfange, mir darüber das näher an mich ranzulassen, ich von einer Hilflosigkeit und einer Wut erfüllt werde, wo ich dann auch nicht mehr weiß, wohin damit. Ja. Darum, ja. Ja, das ist echt der Wahnsinn. Ja, dieser leichte Fragebogen, vor dem der 14-jährige Marcel saß, fängt immer gleich. Als nächstes kommt, glaube ich, wie wollen Sie sterben?
Nee,
oder
nee,
irgendwie
nee,
sowas.
Das kommt erst später. Die nächste Frage ist, wo möchten Sie leben?
Oh Gott, ey, nee, jetzt fängst du mal an, ey.
Ich möchte in Berlin leben. Ich wollte schon immer in Berlin leben und ich möchte in Berlin leben. Es gibt für mich keinen besseren Ort, ganz ehrlich. Es gibt auch keinen Ort, wo ich mich jemals so richtig und zu Hause gefühlt habe. Und immer, wenn ich länger nicht in Berlin war und wieder nach Berlin reinfahre, vollkommen egal von welcher Seite oder mit dem Zug oder Autobahn oder wie auch immer, dann merke ich richtig, wie mir so die Brust weit wird und ich total dankbar bin, dass ich in so einer tollen und reichhaltigen und kulturell vielseitigen und grünen und wunderbaren Stadt leben kann. Also für mich ganz klar Berlin.
Tja.
Jetzt du.
Ich weiß es nicht, ey. Ich möchte im Corona-Roman von Thomas Glavinitsch leben.
Da ist kein Leben im Corona-Roman. Thomas.
Ich weiß es nicht. Also ich würde auch sagen in Berlin. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es stimmt, weil ich es seit 20 Jahren nicht habe über. Also ich weiß es nicht. Ich würde sagen in Berlin, aber ich glaube, es stimmt nicht. Ich glaube, in Wahrheit möchte ich in Hamburg leben. Next question.
Das wird noch eine Weile nachhallen, diese Antwort.
Naja, man muss ja, wenn ich versuche ehrlich zu sein, ich meine, wenn ich in Berlin leben möchte, ich möchte meine Kinder jetzt nicht, ich möchte meine Kinder jetzt natürlich nicht aus der Schule reißen. Ich habe keinen Arbeitgeber, der mich verpflichtet, in Hamburg mich aufzuhalten und ja, also Diana kommt auch aus Berlin, also was hält uns sozusagen, warum, wer weiß, vielleicht ziehen wir ja in 5 Jahren wieder nach Berlin. Ich habe emotional auch diese Bindung an Berlin und verstehe auch dieses Gefühl, aber für mich ist es halt irgendwie tatsächlich inzwischen anders besetzt, weil es die Welt meiner Kindheit und Jugend und des jungen Erwachsenenlebens ist und weil ich immer so ein bisschen die Befürchtung hätte, ich würde dann da an was anknüpfen, was eigentlich
nicht mehr da ist.
Lange vorbei ist und nicht mehr da ist und würde was suchen, was ich gar nicht mehr finden kann.
Ja, das kann
weil
ich verstehen.
Halt und Hamburg ist einfach die bequemste und langweiligste Stadt Deutschlands und insofern für jemanden, der sich sowieso gerne innen aufhält, wem mache ich was vor?
Okay, ich verstehe. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück?
Oh Gott, ey. Ich muss jetzt anfangen, oder?
Ich kann auch anfangen, wenn du möchtest.
Ah ja, du hast, ja, sag mal.
Also ich würde sagen, leichter Pegel, also so ein leichter Weißweinpegel und gutes Wetter, nicht zu heiß und ich muss mich um nichts kümmern. Ich würde sagen, das ist für mich das vollkommene irdische Glück.
Okay. Okay, also schon sehr, sehr nah am Harald Juhnke,
ja, aber ein bisschen
ohne Harald Juhnke zu sein.
Ja, leicht ein Sitzen, keine Termine und vielleicht noch irgendwie liebe Menschen um mich rum, aber im Grunde kann ich mir nichts.
Und gerade was fertig geschrieben haben.
Ja, genau. Ja,
womit eben man einigermaßen zufrieden, man zufrieden ist. Ja.
Keine finanziellen Sorgen, nichts, worum sich gekümmert werden muss, alle sind da, herrlich. Mhm.
Ja, stimmt. Ja, ja, klar, auf alle Fälle, ja. Alle sind da, es ist warm und es gibt genug zu essen und man muss sich gerade um nichts kümmern. Ist so.
Okay. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Oh, das ist auch eine schöne Falle für prätentiöse Antworten. Keine.
Das ist ja die prätentiöseste Antwort. Hättest du ja wenigstens noch Kommafehler oder sowas abbringen können.
Ganz ehrlich, am ehesten die von Leuten gemacht werden, die ich mag. Also ich bin wirklich, wenn irgendjemand irgendeine Scheiße baut und ich die Person sehr mag oder ein bisschen mag, oder dann ist mir das normalerweise wirklich völlig egal. Während ich, wenn jemand, den ich sowieso schon auf dem Kieker habe, wie ihr in Berlin sagt, wenn der oder die irgendwie einen Fehler macht, dann nö. Dann vergesse ich das auch nie wieder. Mhm. Also ich bin da total voreingenommen.
Ich bin auch ziemlich nachtragend, ehrlich gesagt. Also
ja, total.
Ich bin richtig nachtragend. Also wer einmal auf meiner, das dauert echt eine Weile, bis man so auf meiner Shitlist landet, aber wenn man da drauf
bei mir
ist,
auch.
Dann
Mir hat es schon ordentlich gerasselt, dieses Frühjahr. Also ich habe echt, ich habe jetzt so eine Shitlist, die man, da waren ganz wenig Leute drauf. Mittlerweile muss ich sie ausklappen nach unten. aber wie geht es dir mit den Fehlern?
Welche Fehler? Ja, so wie dir. Kinderfehler, finde ich.
Nee, ich finde, da muss man schon aufpassen bei Kindern.
Okay.
Nein, natürlich nicht, ey.
Ja, Kommafehler.
Aber ganz ehrlich, auch da muss ich sagen, wenn ich ein Kind nicht mag und das Kind kann sich nicht alleine den Hintern abwischen, obwohl, ist das ein Fehler? Ja, es ist ein Fehler.
Ja, ich mag auch nicht alle Kinder. Ist aber, ich finde das ja immer nicht so meinen sympathischsten Charakterzug. Aber es gibt echt Kinder, die ich nicht, die ich leider nicht mag, aber wo ich dann doch am ehesten noch bereit bin zu denken, naja, komm, du hast deine Eltern sind wahrscheinlich auch Arschlöcher und deswegen bist du so. Insofern würde ich, ja, das kann ich vielleicht noch am ehesten verzeihen.
Ich lasse mir da auch nie was anmerken.
Ich schon.
Ah, okay. Nee, bei mir geht
so
sehr viel in der
Fingshaft
okay.
Wie du.
Okay.
Ihre liebsten Romanhelden. Guck mal, da kannst du doch jetzt richtig auffahren.
Oh, das finde ich ganz schwierig. Aber ich glaube, ich habe ja früher, war großer, wahnsinniger Fan von Jahrestage von Uwe Jonsson und ich fand wirklich, also Gesine und ihre Tochter und vor allem ihre komplett fiktionale und idealisierte Tochter, die immer so englischsprachige Einzeiler raushaut und sich mit allen Menschen versteht und so. Die mochte ich schon wirklich. Das war eine Figur, die ich immer wahnsinnig gerne mochte. Und hast du sowas? Ich habe sowas eigentlich nicht. Ich muss da wirklich prätentiös in die Tiefe graben, weil eigentlich, ich weiß gar nicht, hast du so liebste Romanfiguren?
Nee, überhaupt nicht. Ich finde es, möchte ich nur noch kurz einschieben, ich finde es total interessant.
Antwort, ich möchte die zurückziehen.
Ich finde total interessant, wann dieser Fragebogen gendert und wann nicht. Also es wird definitiv, es wird hier und da auch speziell nach Frauen gefragt, aber bei den Romanhelden geht es wirklich nur um Romanhelden. Keine Ahnung, ich habe hier super prätentiös meine aufgeschrieben.
Wow!
weil jetzt gerade ganz aktuell sind es mir die Liebsten. Was nicht, also mir sweet. Persönlich, was natürlich nicht bedeutet, dass die besonders gut sind. Aber jetzt gerade sind es die mir besonders nah sind und deswegen.
Cool.
Und weil ich sonst auch die Frage schwierig zu beantworten finde. Ist das die Antwort, mit der ich mich am leichtesten aus der Affäre ziehen kann, würde ich mal sagen.
Bravo. Ist auch die produktivste und sinnvollste Antwort in einem Schreibpodcast.
Genau. Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?
Michelle Obama.
Ja, warum?
Ich glaube, es wäre sehr schwer, ach, ich weiß auch nicht, ach, ich, ja. Ich habe ihr Hörbuch gehört von ihren Memoiren bei vielen langen und so ein bisschen deprimierenden Autofahrten durch die norddeutsche Tiefebene im letzten Herbst. Und dadurch bin ich irgendwie voreingenommen, weil ich ihr so wahnsinnig gerne zugehört habe und weil ich finde, dass sie mit so wahnsinnig viel Klugheit über so, ja, vor allem so über ihre Kindheit und ihre Herkunft und ihre Familie und so weiter spricht. Und es hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich finde es toll, wie sie diese Rolle, die es eigentlich nicht gibt und die nicht definiert ist, in der Geschichte als erste schwarze First Lady ausgefüllt hat. Und ich kann nicht Barack Obama sagen, weil, obwohl es mich so wahnsinnig gerührt hat, wie bei seiner Antrittsrede meine Tochter ihre ersten Schritte gemacht hat während dieser echt? Rede, wegen der ich bin extra früher von Brigitte nach Hause gekommen, weil ich unbedingt diese Rede sehen wollte. Und Katharina ist durchs Bild gelaufen und da wusste ich irgendwie wirklich, es würde jetzt fängt die neue Zeit an.
Oh, wir waren so naiv.
Aber er hat so viele Unschuldige von Drohnen abschießen lassen, hat 3 Millionen in Anführungszeichen illegale Einwanderer pro Jahr deportiert und hat einfach, irgendwie, warum soll man einen Funktionär des militärisch-industriellen Komplexes zu seiner Lieblingsfigur machen? Darum, weiß ich auch nicht, was rede ich eigentlich hier? Kannst du mal antworten, bitte?
Ich finde, Michelle Obama finde ich super, finde ich eine gute Antwort. Ich hatte Rosa Parks hier noch aufgeschrieben.
Ja,
weil,
ja natürlich, klar.
Weil die Vorstellung, dass jemand mit einem kleinen, aber mutigen Akt des Widerstandes dann eben doch so eine Welle auslösen kann und richtig was bewegen kann, obwohl das so eine spontane, wahrscheinlich ein spontanes Gefühl von so jetzt reicht's mir war.
Genau.
Und das mit dazu geführt hat, dass diese Bürgerrechtsbewegung irgendwie so Fahrt aufgenommen und so viel verändert hat, das finde ich total beeindruckend. Und toll.
Ja, du hast absolut recht. Und vor allem in diesem siebten Akt des
sitzen
eben gerade,
bleiben.
Was du sagst, des einfach Sitzenbleibens und des wirklich dieses erst jetzt reicht es mir und ja.
Jetzt kommen lauter Heldenfragen.
Geil.
Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit.
Hey, komm. Jetzt im Moment natürlich die zu 90% Frauen an den Supermarktkassen und die Supermarktregale einräumen und so weiter und so fort.
Ja, ich habe ja auch alle Pflegenden.
Ja, die ja. Weil du was sollen wir da jetzt mal ganz ehrlich? Lassen wir uns doch jetzt wirklich auch wirklich einig und alles andere wäre geschmacklos und frivol. Darum lass uns jetzt nochmal eine andere Antwort auf die Frage suchen.
Lieblingsheldin in der Wirklichkeit. Okay.
Für mich sind es oft so alte Frauen, die mir auf der Straße entgegenkommen. Das ist jetzt wirklich die Antwort, jetzt ganz ungeschützt, die gerade alt genug sind, um nicht mehr aktiv in der NSDAP gewesen zu sein. Aber die einfach, die so mit ihrem Hund so allein durch die Gegend wackeln und jeden Tag rausgehen und irgendwie einfach diesen Scheiß seit 60, 70 Jahren einfach immer weitermachen und einem freundlich zunicken und einfach nicht damit aufhören, das bewundere ich.
Ja, passiert einem in Berlin nicht so oft, weil die hier einem nicht freundlich zunicken.
Stimmt. Du merkst, wie weich ich geworden bin. Merkst du, wie diese Umgebung mich hier einfach so, ja, die nicken die einem freundlich zu und sagen, denn man Taumin-Jung.
Oh Gott, komm da raus, Till. Komm zurück nach Hause.
Manchmal halt ja auch einen kleinen Klönschnack. Am Infobein. Was ist die nächste Frage,
Die Anna? Nächste Frage ist Ihre Lieblingsheldin in der Dichtung.
Das ist für mich ganz, ganz einfach, weil für mich wirklich, da brauche ich dir jetzt auch nicht zu erklären, die Fernsehserie ist natürlich die Dichtung der modernen Welt und ja. Rebecca Bunch, die Hauptfigur von Crazy Ex-Girlfriend, ist für mich natürlich meine absolute Lieblingsheldin in der Dichtung. Der wird ja auch gedichtet, die singt ja auch und so und das ist die am einfachsten zu beantwortende Frage für mich.
Ja, und findest du Rebecca wirklich die beste Figur in der Serie?
Ich finde andere nicht. Ich mag auch Paula natürlich. Ich mag Heather. Ich mag alle. Ich identifiziere mich natürlich am meisten mit Daryl Whitefeather, der ziemlich genau mein Naturell
hat. Ja, der ist ein bisschen wie für dich gemacht, das stimmt.
Aber natürlich ist, also jetzt im klassischen Sinne ist für mich natürlich schon Rebecca so diese, auch wenn wir jetzt hier über den Schreibpodcast reden, halt einfach so die Heldin dieser Geschichte und es ist halt doch am Ende ihre Journey sozusagen und ich finde, dass es an dieser Figur ganz, ganz, ganz toll ganz viele Sachen erzählt werden. Wer ist deine Lieblingsfigur? Father Bra, oder?
Father Bra ist super. Ich mag Heather.
Ja, Heather ist natürlich der Hammer.
Ich glaube,
ja.
Ich finde Heather am tollsten. Ob sie jetzt meine Lieblingsheldin in der Dichtung ist, weiß ich nicht. Ich habe die Frage hier, ob sie jetzt meine Lieblingsheldin in der Dichtung ist.
Ich wollte wissen, welches deine ist, ja.
Ich habe das freigelassen, weil mir niemand einfällt und alle Antworten, die ich darauf geben könnte, da nur stehen würden, damit ich das beantworten kann. Aber es ist in Wahrheit Quatsch.
Verstehe. Ja.
Aber Rebecca Bunch von Crazy Ex-Girlfriend finde ich super. Oder Heather in meinem Fall. Genau. Was ist dein Lieblingsmaler?
Was ist deiner?
Mein Onkel ist Maler. Insofern ist es auch für mich leicht zu beantworten. Wolfgang Schröder ist mein Lieblingsmaler.
Okay, das ist schön.
Nicht nur, weil er mein Onkel ist.
Habe ich einen Lieblingsmaler? Nö, da will ich jetzt auch nicht so tun. Ich gucke mir wirklich gerne Bilder an. Doch, davon habe ich dir neulich auch mal erzählt, glaube ich, diesen dänischen Maler. Ich kann leider dänische Namen so schlecht aussprechen. Wilhelm Hammarskjöld heißt der, glaube ich, der so zur Jahrhundertwende und Anfang des 20. Jahrhunderts eigentlich nur so graue Wohnungen, wo man manchmal so eine Frau von hinten sieht. Den mag ich wahnsinnig gerne, weil das irgendwie eine Ausstellung war, die ich vor 20 Jahren in Hamburg gesehen habe, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe ab und zu an diese Bilder gedacht, als ich jetzt das Buch geschrieben habe, was du gerade gelesen hast, was vielleicht im September erscheint, doch hoffentlich, wenn ich mir so die Zimmer da vorgestellt habe und so dieses Uneingerichtete, da habe ich manchmal so mich versucht, in diese Stimmung zu versetzen. Aber es ist jetzt auch nicht so, es ist eher so ein Zufall, dass mir das in Erinnerung geblieben ist, muss ich sagen. Ich bin kein besonders intelligenter Kunstwahrnehmer.
Dein Lieblingskomponist? Burt Bacharach, oder?
Ja, logisch.
Carol King und Burt Bacharach.
Ja, Burt. Burt.
Hast du einen klassischen Komponisten, den du besonders schätzt?
Burt Debussy. Ja, ich mag gerne Jean-Claude van Debussy. Ich hatte den Vornamen vergessen.
Ich glaube Jean-Claude. Ich weiß es aber
nicht. Halte ich für unwahrscheinlich.
Ich glaube, er heißt Claude Debussy. Ich weiß es nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht. Peinlich, müsste man natürlich.
Marcel Debussy ist, der diesen Fragebogen dreimal ausgefüllt hat, ist mein Lieblings. Doch, den mag ich wirklich sehr, sehr gerne.
Debussy,
hören.
Ja. Bei mir ist, glaube ich, Mozart, aber ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Kinderding. Ich finde aber Mozart tatsächlich in dieser Mischung aus Heiterkeit und Melancholie irgendwie trifft es mein Wesen. Fasst es mich irgendwie am ehesten an. Was ist mit Joni Mitchell? Du bist doch so ein großer Joni Mitchell-Fan.
Das finde ich total toll, weil ich habe echt Probleme mit Mozart.
Ja,
und
warum?
Ich glaube, dass ich Mozart ab jetzt anders und lieber hören werde, wo du mir das erzählt hast.
Warum hast du Probleme mit Mozart?
Weil es sich für mich anhört, als hätte jemand eine Spieluhr aufgezogen und wäre dann weggegangen.
Boah, das ist frech. Nee, tut's nicht, Till.
Ja, sage ich doch gerade. Ich gebe es doch auch zu, dass ich jetzt A, das revidiere und dass es B, mit dir zusammenhängt und dass du total recht hast und dass ich es jetzt anders sehen werde und dass ich versuchen werde, was anderes darin zu hören. Absolut.
Ja, ja. Bitte probier nochmal.
Total. Ach, und Joni Mitchell, ich weiß auch nicht, ich finde das so ein bisschen, wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen, er steht Komponist und ich meine, Joni Mitchell hat ja auch noch tolle andere Sachen gemacht, Texte geschrieben und so, und Bird hat halt einfach diese Sachen da komponiert und es gibt einfach nichts anderes, was irgendwie so schön ist und wo man so nah, finde ich, bei irgendeiner Art von fast religiösem Gefühl ist, also ich jedenfalls.
Das stimmt. Ich habe ihn ja auch live gesehen, im Gegensatz zu dir.
Absolut. Ich habe ihn schon zweimal nicht live gesehen in Hamburg, obwohl er schon zweimal in den letzten 3 Jahren hier in der Elbphilharmonie aufgetreten ist.
Ja, aber immer in so Sommermonaten, wo man dann im Urlaub ist.
Ich war immer verreist, aber ja. Das macht mich traurig, aber ich gönne es dir.
Danke, sehr nett. So, jetzt kommen interessante Fragen.
Ja, gelogen.
Welche Eigenschaft schätzen Sie bei einem Mann am meisten?
Oh Gott, ey. Aber ich muss sagen, da habe ich sehr früh angefangen, Wert drauf zu legen, dass ich immer das Gleiche geantwortet habe, weil danach kommt ja auch Frau noch, stimmt's?
Ja, klar.
Ich weiß es nicht, Alena. Dass Sie mich in Ruhe lassen.
Okay, ja. Aber gilt das...
Was? Bei einem Mann, ja, keine Ahnung, ey, dass er gut riecht und schöne Hände hat. Mm. Nein, ich weiß es nicht. Sag mal du jetzt zuerst.
Okay. Grundsätzlich, aber das gilt bei Frauen genauso, Großzügigkeit. Ich finde, Großzügigkeit ist ein...
Yes, stimmt.
Für mich besonders wichtiges Charaktermerkmal und echtes Interesse. Und zwar vielleicht irgendwie, also sowohl für mich als Gegenüber, aber auch in so einer Art von Nerdigkeit. Ich finde es immer toll, wenn Leute wenn Leute sich für irgendwas so richtig interessieren. Vielleicht, weil ich das nicht so hab. Also ich interessiere mich für alles Mögliche so ein bisschen, aber für nichts so total. Ich bin leider überhaupt kein Nerd. Aber ich bewundere das an anderen, Männern wie Frauen. Und Penisse, also, ganz klar.
Penisse. Ja. Ja, also ein Waffennarr mit Penis, der dich zum Essen einlädt und dir zuhört, wäre eigentlich für dich wirklich so, da würdest du schon erstmal sagen, ja, guck ich mir mal an.
Das kommt ein bisschen auf die Art des Waffennarrs an, wenn der sich total reinfuchst in, keine Ahnung, Flitzebogentechnik und wie man den besten Flitzebogen baut und so
ja,
weiter.
Ja, verstehe ich total.
Wäre was anderes als irgendein Arschloch aus dem, was weiß ich, mittleren Westen, der halt irgendwie 30 Usis unter seinem Bett bunkert, ist doch klar. Aber ja.
Ich sehe es auch so, ja, finde ich auch, kann ich alles total verstehen und ich verstehe auch, warum du diesen, ja, ich finde, also Großzügigkeit ist super und ich finde ja schon auch bei, also Humor ist auch so ein totales Klischee, aber es ist schon, es hilft schon wirklich, muss ich sagen, oder? Also
Ja, aber erst nach Großzügigkeit. Ich kann Humorlosigkeit besser verzeihen, wenn jemand großzügig ist. Umgekehrt.
Ah, okay, nee, ist bei mir umgekehrt.
Ja,
das
echt?
Ist bei mir anders. Okay. Nee, wenn jemand total ungroßzügig ist und darüber aber selber lachen kann, beziehungsweise das zu seinem Vorteil humoristisch ausschlachten kann, dann würde ich damit besser umgehen können, als wenn jemand komplett humorlos wobei Humor ist so ein bescheuertes Wort. Ich weiß auch nicht genau, was ich damit
Aber wie könnte
meine.
Jemand, der wirklich Humor hat, nicht großzügig sein?
Ja, vor allem, wenn man Großzügigkeit jetzt eher auch so, weiß ich nicht, auf der spirituellen und emotionalen Ebene sieht, dann ist das natürlich wirklich das eine bedingt das andere. Aber von Hause aus, weil es zu Hause wenig gab und weil man es nicht anders gelernt hat und so, es gibt nichts Lustigeres als eine geizige Person, die eigentlich nicht geizig sein will. Es ist wahnsinnig lustig, wenn du halt immer schon in den Augen deines Gegenübers beim Zusammenessen gehen siehst, dass er oder sie überlegt, wer denn am Ende wohl dafür bezahlt und ob man jetzt, wenn man teilt, ob man dann nicht genauso viel nehmen müsste wie der andere oder ob man es sich vielleicht einfach diesmal richtig alles erspart und sagt, komm, ich zahle den, aber wenn du es schon merkst an der anderen Person. Ich finde es wahnsinnig lustig, es stört mich dann auch nicht.
Echt, doch, mich stört's. Ist echt, ist ein richtiger Dealbreaker für mich. Aber kommt da weiter hinten noch, glaube ich, irgendwas mit.
Was ja, wir was haben jetzt so die erste, es sind 2000 Fragen, oder?
Ungefähr, ja. Also welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am meisten? Haben wir jetzt quasi Großzügigkeit, Humor, Interesse, Penisse. Haben wir jetzt im Grunde.
Same, ja. Genau.
Okay. Ihre Lieblingstugend?
Ja, Großzügigkeit.
Ja, Großzügigkeit.
Und Liebevolligkeit.
Ja, gut.
Was ist das Wort davon? Gibt es nicht. Wenn jemand liebevoll ist, was ist dann die Tugend? Liebe ist ja keine Tugend.
Liebhaftig, nee, keine Ahnung.
Ja, warum gibt es das Wort nicht? Also ich finde halt, was ist das Gegenteil von Lieblosigkeit? Also das finde ich halt schon auch, wenn Menschen Dinge mit Liebe tun und mit Empathie. Empathie finde ich aber zu neutral und abgedroschen. Also vielleicht ist es Großzügigkeit, vielleicht ist es damit auch abgedeckt.
Ja. Ihre Lieblingsbeschäftigung? Essen. Ganz einfach.
Für mich schreiben. Nee, meine Lieblingsbeschäftigung ist leider tatsächlich Lesen.
Echt? Nee, meine nicht. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Essen.
Okay, aber wenn man zu dir sagen würde, okay, du musst dich entscheiden. Entweder du darfst den Rest deines Lebens essen, alles herrlich. Und es entsteht dir kein beruflicher Nachteil dadurch, aber du wirst nie wieder ein Buch lesen. Du kannst aber trotzdem weiter schreiben, weil du gute Ideen hast und alles super ist. Oder du nimmst in Zukunft jeden Tag eine Tablette morgens ein und dadurch ist alles an Essen gedeckt, aber du kannst so viel lesen, wie du willst. Dann würdest du dich fürs Essen entscheiden.
Definitiv, ja.
Ich liebe auch wirklich Essen. Ich liebe wirklich Essen, aber ich würde mich, also für mich ist Lesen einfach und es geht nicht ums Intellektuelle, sondern es ist für mich wirklich die einzige Möglichkeit, um mich aus der Welt irgendwie zurückzuziehen und die brauche ich. Also ich fände es schrecklich, würde wahnsinnig leiden, weil ich gerne esse, aber Essen ist so kurz immer. Ich esse aber auch sehr schnell.
Ja,
Essen ist so kurz.
Ja, aber es ist so wunderbar. Also ein gutes Essen ist doch das Beste, was es gibt einfach.
Okay.
Ja, nee, sorry, ich würde mich fürs Essen entscheiden. Aber ich brauch diese Weltflucht auch nicht so stark vielleicht.
Okay, ja, verstehe ich.
Ich würde natürlich auch leiden, ist ja klar. Schreckliche Vorstellung. Aber müsste ich wählen? Sorry, Essen. Wer oder was hätten Sie sein mögen?
Ich weiß, dass hier der inzwischen nicht mehr so besonders bekannte deutsche Schriftsteller Ingomar von Kieseritzky. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig erinnere. Auf diese Frage, wer oder was hätten Sie sein mögen, geantwortet hat Nacktmull in einer Diodez-Bibliothek. Nacktmull in einer Diodez-Bibliothek.
Okay, ja.
Es ist, finde ich, sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Oh boah, das heißt, die Antwort soll irgendwie sein, ein Schneider im Venedig des 17. Jahrhunderts oder sowas.
Wahrscheinlich.
Oder was?
Ich wäre gerne, wenn ich nicht ich wäre, ein sehr geliebter Hund.
Ich habe gerade getrunken und wow, die Antwort ist super. Ja,
ein sehr geliebter Hund, ich würde einfach irgendwie, ich wäre immer gut drauf, wenn Herrchen und Frauchen in der Nähe sind. Ich würde ganz viel irgendwie gekrault und gestreichelt. Ich könnte die meiste Zeit rumliegen und mich aufs Essen freuen. Ab und zu würde ich meine Hundekumpels draußen treffen, bisschen schnüffel, schnüffel. Und
hast
ansonsten
du das zufällig?
Keine Sorgen und nichts auszustehen. Ich glaube, das fände ich am schönsten.
Hast du das auf Twitter gelesen? Das hat irgendeine Kollegin, ich habe leider vergessen, wer in irgendeinem Thread von Nicole Schöndorfer geteilt, dass eine Geschichte von einem Hund, die jemand, glaube ich, auf Instagram geschrieben hat, viele Hunde freuen sich jetzt halt so wahnsinnig, weil ihre Frauchen und Herrchen die ganze Zeit in Quarantäne oder im Lockdown und zu Hause sind. Und ein Hund hat sich den Schwanz verstaucht, weil er den ganzen Tag gewedelt hat.
Das habe ich gesehen.
Das war so unglaublich. Es war so unglaublich süß.
Ja, und ist es nicht toll?
Freuen sich so.
Ja, wenn man so vorbehaltlos lieben und bewundern kann, wie ein Hund seinen Herrn oder sein Frauchen, Herrchen und Frauchen, auch schreckliche Begriffe. Wo kommt das eigentlich her? Das wüsste ich gern mal.
Das ist sicher, also in Hamburg sagt man Herr und Frau.
Ah, okay, verstehe. Ja, so vorbehaltlos irgendwie lieben und sich freuen.
Ja, du hast recht, das ist eine sehr gute Antwort. Hätte sein mögen, wenn es so als Kind gemeint ist, ist bei mir definitiv Astronaut und es wäre wirklich mein allergrößter Traum gewesen, Astronaut zu sein.
Ja, wieso, wegen der Isolationsmöglichkeiten?
Nee, ich finde es einfach echt urstspannend einfach, was da so abgeht.
Ja, okay.
Und auch jetzt, wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagen würde, meine Familie hört es immer mit Entsetzen. Wir brauchen einen leicht übergewichtigen, 51 Jahre alten Mann, der jetzt testweise ins All geschossen werden soll, um zu gucken, wie so Daddys das irgendwie durchstehen. Und sie sind durch Zufall ausgewählt worden, würde ich sofort sagen, let's go,
wann
muss ich wo antreten?
Okay, aber würdest du auch so auf die Mars-Mission gehen, so ohne Wiederkehr?
Nö,
nee, ne?
Nein, schon mit
Rückflugticket und so.
Ja, also länger als 10 Tage bin ich ja nicht gern von zu Hause weg.
Ja.
Und insofern, also so 4-5 Tage fänd ich super.
Ich finde das auch alles super spannend. Ich gucke auch wahnsinnig gern so ISS-Videos und wenn die Soyuz-Kapseln, dann die Inboard-Aufnahmen, wie die dann da durch die Atmosphäre donnern und so, finde ich auch super spannend.
Ja, also wenn ich nicht schlafen kann, liege ich auch mal in meinem Bett und stelle mir vor, ich wäre ein Astronaut.
Echt? Nee, das stelle ich mir nicht vor. Ich stelle es mir auch. Ich möchte keine Astronautin sein, aber ich nehme gerne teil und bewundere sehr und finde Schwerelosigkeit total faszinierend und kann mir echt stundenlang diesen ganzen ISS-Kram angucken. Ich war auch großer Alexander Gerst-Fan, auch dann noch, als es irgendwie uncool wurde, Astro-Alex toll zu finden, aber ich fand ihn super. Okay. Ich stehe dazu. So, weiter, Moment. Ihr Hauptcharakterzug.
Wow, das ist hart. Also bei dir ist es definitiv Großzügigkeit.
Meinst du?
Ja, auf alle Fälle hast du eine ganz, ganz, ganz große Großzügigkeit in dir, würde ich schon sagen.
Ach, wie lieb von dir.
Bei mir ist es eigentlich, weiß ich nicht. Hast du da für dich eine Antwort gefunden?
Ich habe Schüchternheit aufgeschrieben.
Ja.
Aber bei dir ist es doch.
Ja, aber das stimmt. Das ist aber, ja, das finde ich aber eine gute Antwort. Das trifft, glaube ich, auf mich auf eine Art auch zu.
Ja, und Liebevolligkeit. Du bist doch ein sehr liebevoller Mann.
Aber es gibt halt kein Substantiv dafür. Darum würde ich das nie für mich beanspruchen.
Ja, ich würde auch Großzügigkeit nicht für mich beanspruchen. Aber so haben wir es einander zugedacht. Jetzt ist doch auch schön.
Ich weiß da, dass ich als 14-, 15-Jährige geschrieben habe, Misstrauen.
Ja gut, das muss man ja mit 15 auch so schreiben.
Weißt du, weil ich habe so den Autoritäten misstraut und den Sachen, die mir gesagt wurden. Ich habe einfach die Wahrheit hinter der Wahrheit gesucht,
ja.
Darum Misstrauen.
Ich bin froh, dass du diesen Charakterzug irgendwie abgelegt hast.
Und dass ich ihn auch nie hatte, glaube ich.
Was schätzen Sie an Ihren Freunden am meisten?
Also tatsächlich Ehrlichkeit, muss ich sagen, weil es zwar oft unbequem, aber mir ist 2, 3, 4 Mal ehrlich was gesagt worden und es hat mich schon wahnsinnig weitergebracht. Also, und ich schätze auch wirklich, weil ich selber oft so. Also Treue und Ehrlichkeit, aber mit Treue meine ich jetzt nicht Loyalität unbedingt, also sondern wirklich so, dass Leute sich auch mal nicht abschrecken lassen, wenn man irgendwie einfach in der Versenkung verschwindet oder so. Und ja, aber ich mag schon auch, also mir hat mal mein Freund Sandro in der Redaktion gesagt, dass ich mich richtig scheiße aufführe und immer nur scheiße rede und er hat da auch total recht und es hat mir wirklich irgendwie, sowas finde ich schon finde ich schon wirklich super. Und du?
Ja, Treue. Also Treue im Sinne von irgendwie die Langstrecke durchstehen, auch wenn man sich vielleicht eine Zeit lang irgendwie nicht so nah ist oder
genau.
so.
Das wird natürlich auch bei uns jenseits der 30 einfach immer wichtiger, finde ich. Man merkt es dann schon so, wenn er so auf lange Zeit irgendwie durchhält. Und es finde ich auch immer eine schöne Herausforderung, das dann selber auch zu tun und sich daran zu erinnern.
Ja, das stimmt. Und Ehrlichkeit, weiß ich nicht. Ich lasse mich schon auch gerne freundlich belügen von meinen Freunden und Freundinnen, ehrlich gesagt. Weiß nicht, ob Ehrlichkeit. Ach, man hat ja meistens so einen Freund oder eine Freundin, von der man weiß, die wird es einem sagen. Also ist ja auch ein bisschen
recht.
So eine Charakterfrage, ob man dazu so gut in der Lage ist. Ich bin so konfliktscheu zum Beispiel, dass mir das ganz oft schwerfällt, jemandem ganz ehrlich was zu sagen, auch wenn es Freunde oder Freundinnen sind. Wenn ich das Gefühl habe, eigentlich müsste ich jetzt mal ehrlich hier auf den Tisch schauen oder eigentlich müsste ich jetzt mal das Gespräch führen oder so. Ich bin da nicht so gut drin und ich kann deswegen gut verzeihen, wenn andere das auch nicht so gut können. Aber ich habe auch eine Freundin, von der weiß ich, wenn ich die fragen würde, wie findest du das, wenn ich das so und so mache oder glaubst du, ich habe mich da irgendwie doof benommen oder so, die würde es mir definitiv sagen, ohne mit der Wimper zu zucken.
Ja.
Und ich schätze aber auch, dass ich darauf zurückgreifen kann und es mir nicht aufgedrängt wird.
Du hast total recht, das ist interessant, weil ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass man verschiedene, in Anführungszeichen, Aufgaben auf verschiedene Menschen sozusagen in seinem Freundinnenkreis verteilen kann und muss.
Ihr größter Fehler?
Perfektionismus und Ungeduld. Oh Gott, ey. Faulheit, Feigheit, Nachlässigkeit. Ja. Schon auch eine Art Feigheit. Finde ich mich echt oft feige und das finde ich irgendwie scheiße, ey.
Ja, Feigheit, Faulheit. Missgunst habe ich noch aufgeschrieben. Ich kann missgünstig sein manchmal.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass du da, aber bei mir ist auch schon wieder, ich bin zu feige, um mir zu erlauben, missgünstig zu sein zum Beispiel.
Wieso? Ich bin ja heimlich missgünstig, das weiß ja, im Grunde weiß das meistens nur du. Wenn ich
es ist mir selbst, vor mir selbst bin. Ist mir das oft peinlich. Bei dir stört mich das überhaupt nicht, aber... Oh, ich weiß auch nicht. Ich frage mich manchmal, warum renne ich nicht da draußen rum und zünde alles an und dann wird mir halt doch klar, ich bin zu feige und zu bequem und das finde ich schon irgendwie doof. Ja.
Ihr Traum vom Glück.
Du, ich sag's dir jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt so überlege, wir haben neulich auch schon mal drüber geredet, wenn ich vor 20 Jahren gewusst hätte, dass ich mal mit dir, wir kannten uns ja da nicht, aber mit dir als ein Menschen, der so ist wie du, einen Podcast mache und wir darüber reden, dass wir Bücher schreiben und wir haben beide Kinder und die sind gesund, da hätte ich gesagt, das ist mein Traum vom Glück und im Moment würde ich sagen, alles, was ich da, es ist echt schön, sich das so bewusst zu machen, da alles, was ich mir on top wünschte, wäre so Fernsehlotterie-mäßig und eigentlich, ja, klar, Sofortrente, aber ich finde es schon ganz schön, ehrlich gesagt, finde ich es gerade jetzt mal abgesehen davon, dass die Welt um uns herum einstürzt und die Menschen an den Grenzen verenden, mein persönlicher Traum vom Glück ist, ehrlich gesagt, mit dem, was wir gerade hier machen, ziemlich in Erfüllung gegangen.
Oh, ja, du hast total recht. Ja, würde ich auch sagen.
Nee, sag mal im Ernst, ey. Astronaut ist natürlich bei mir.
Ja, keine Ahnung. Ja, sowas wie so ein, alle sind da, Musik, Gelage, Eskalation.
Ah, okay,
keinem tut was weh.
Das mag ich ja nicht so. Oh, schön,
Also so im Grunde so eine wie so eine Werbung für so einen französischen Weichkäse.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist schon so Abenddämmerung.
Ja, und man sitzt
trotzdem
an einer
langen
Tafel, alle sind irgendwie gut
ja,
drauf.
So bunte Lichter in Bäumen.
Lichter, die Kinder springen um einen rum. Alle sind irgendwie glücklich. Es gibt nichts auszustehen.
Absolut.
Und die Sache eskaliert so langsam, aber in eine gute ja. Richtung. Und ja, so das. Aber ich meine, auch das ist nur natürlich irgendwie die Kirsche auf dem großen Sahne-Krokantbecher, der mein Leben so oder so schon ist. Also alles das, was du davor gesagt hast. Habe ich mir immer so erträumt und es ist genauso gekommen. Insofern, was soll ich mich beklagen? Dass ich in meinem Leben eine Pandemie miterleben würde, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Aber abgesehen davon.
Wow, okay.
Okay, geht aber.
Aber das, dieser perfekte Moment, wenn dann alles eskaliert und der Weißwein und der Rosé, alles hatte die richtige Temperatur. Aber wenn dann der Typ mit diesem Tablett kommt und dieses Leintuch wegzieht und darunter ist dieser Weichkäse und der passt noch genau rein.
Herrlich.
Es ist herrlich. Ich habe voll Appetit jetzt auf so einen Weichkäse bekommen. Ne?
Wir haben es bald geschafft. Guck mal, wir löschen dieses schöne Gefühl jetzt gleich ab mit, was wäre für Sie das größte Unglück?
Oh Gott, ey.
Einsamkeit.
Okay, für mich wirklich, ja, nee, komisch, ja, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie, ich habe manchmal wirklich Angst davor, wie wenn Leute mir so, ja, also diese unglaubliche Verletzbarkeit, die dadurch entsteht, dass man Menschen liebt und wenn denen Leid widerfährt, das fände ich, glaube ich, mit Einsamkeit käme ich besser zurecht, weil ich Sachen in mir abtöten kann und aber das, ja, ich glaube wirklich so, das, was ich eben gerade so vor mich hingestammelt habe. Mhm. Ja, du hast recht, es hat einen wirklich von dem Weichkäse, hat es einen wirklich hart runtergeholt jetzt.
Sorry, aber so ist dieser Fragebogen
und wir ja, und so ist das Leben. So ist das Leben. Und so ist die Zeitschrift, so ist eine gute Zeitschrift, genau. Kontraste und Widersprüche und Brüche aushalten.
Genau.
Ja.
Was möchten Sie sein, Herr Rether? Sexy und bodenständig, oder?
Das war's. Nackt wohl in einer Diödetsbibliothek. Sexy und bodenständig. Ja, ich finde, sexy und bodenständig ist eigentlich die tollste Antwort.
Deine Lieblingsfarbe?
Meine Lieblingsfarbe ist hellblau. Ist einfach so.
Meine ist gelb.
Oh, wie geil. Echt?
Ja.
Warum habe ich den gelben Mikrofonschutz? Das ist voll ungerecht.
Also ich würde sagen, bei Mikrofonschutzen ist meine Lieblingsfarbe rot. Aber
ja,
so aber so ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist es gelb. Ist die Farbe, die ich am liebsten angucke.
Also bei mir ist es wirklich hellblau. Und zwar das Hellblau auf der sexy und bodenständig Tasse auf der Schrift, die ich gerade hochhalte. So ein ganz, ganz sanftes Hellblau.
Ein Lindgrün nur als blau quasi.
Genau, genau.
Deine Lieblingsblume?
Oha, ich habe so viele.
Glaube ich nicht.
Ich erinnere mich, dass ich hier früher irgendwie, ich mag Blumen, aber ich mag alle Blumen gleich oder auch nicht gleich. Ich mag keine Lilien.
Doch, Lilien mag ich. Ich finde ja auch, sie riechen gut, aber viele mögen das nicht. Ich finde Tulpen. Tulpen sind so aufgeräumte Blumen, das gefällt mir. Die sind so klar, haben so eine klare Struktur und sind schön bunt und haben so gute Farben und sind aber, stressen einen nicht so beim Angucken. Ich finde Tulpen super.
Ja, nee, Tulpen finde ich freaky.
Ja, warum?
Weil du die in die Vase stellst und dann kommst du eine halbe Stunde später wieder und dann sind einige schon wie so Arme, die sich aus dem, die sich so rausstrecken aus der Vase, sind, die wachsen dann immer so, die führen so ein komisches Zwischenleben noch als Schnittblume, das mich irgendwie.
Weißt du, was der Trick ist? Soll ich dir mal den Trick verraten?
Ja, sag mal.
Damit das nicht passiert. Du darfst einfach wirklich nur ganz wenig Wasser reinmachen. Wenn du die in so super viel Wasser stellst, dann schießen die so raus und werden so lang. Du musst einfach nur wirklich ganz, ganz wenig Wasser reinmachen. Und dann halt immer mal nachgießen, damit sie nicht im Trocknen stehen, aber wirklich nur so eine Handbreit Wasser.
Okay. Jetzt super. Aber wenn ich für zu Hause Blumen kaufe, kaufe ich auch Tulpen und ich freue mich immer sehr, wenn die Ranunkelzeit kommt, weil ich auch gerne in den Blumenladen gehe, bei uns in den Blumenkeller.
Mhm.
Und
mich nach Ranunkeln erkundige.
Aber weil das Wort so toll ist. Ja, das stimmt.
Ja.
Ich mag aber bei Tulpen auch, wenn die so gerade so aus dem Leim gehen. Also das, was du gerade beschrieben hast, finde ich eigentlich immer besonders sexy, wenn die so sich
das
so.
Das mag ich auch, wenn die so,
ganz
wenn der
kurz,
Stiel so ein bisschen.
Ja ganz
genau.
Kurz,
wenn der so heller wird und die sich dann so richtig so erschöpft.
Genau.
Öffnen.
Kurz bevor sie die Blätter abschmeißen, dann finde ich sie.
Ich glaube, es
besten.
Ist der erotischste Podcast, den wir je aufgenommen
ich auch,
haben.
Ich würde auch sagen. Dein Lieblingsvogel?
Ja, hier zeigt sich wirklich das wahre Großstadtkind. Ich habe keinen Lieblingsbaum, ich habe keinen Lieblingsvogel, ich habe keine Lieblingsblume. Ich hatte früher Kanarienvögel. Ich mag Kanarienvögel, ich gebe es zu.
Die Eule. Weil ich doch beim fantastischen Ullstein Verlag verlege.
Okay. Ja, die Eule ist einfach auch toll.
Ist auch
eigentlich
ein tolles
Tier. Meine Tochter hat auch die Eule so geliebt. Und das Tollste war im Urlaub in Andalusien, als wir in so einem ganz abgelegenen Bergdorf waren mit meinen Schwiegereltern und Schwägerin und Schwager. Und da stand so ein Vogeldompteur. Mhm. Und der hatte Eulen und Katharina durfte die Eule auf ihren, glaube ich, 6 oder 7 oder 8 und durfte die Eule auf ihren Arm nehmen. Und die Eule war wirklich fast so groß wie sie und sie hat so glücklich geguckt und es war einfach toll.
Toll.
Ja.
Ich bin aber kein Harry Potter Fan, also es ist bei mir kein Harry Potter.
Was ist Harry Potter?
Das ist dieser Elefant,
ich bin auch kein,
dieser sprechende Elefant in dem Zoo mit dem Otto, weißt du?
Ich finde den ganz gut, aber ich bin auch, daher kommt es bei mir mit den Kanarienvögeln auch nicht.
Okay. Lieblingsschriftsteller, ach Gott, das haben wir jetzt ja schon durch, oder?
Ja, man selbst.
Klar. Du bist mein Lieblingsschriftsteller.
Nee, ich bin mein Lieblingsschriftsteller und du hoffentlich deiner, ey.
Naja.
Natürlich
jetzt,
nicht.
Natürlich nicht. Aber komm, das haben wir jetzt, glaube ich. Das
Nein, Thomas Mann ist eh klar. Mhm.
Dein Lieblingslyriker?
Oh. Mein Vater.
Ja, schreibt der Gedichte, oh wie toll.
Mein Vater schreibt immer so rührende Gedichte,
oh, wie
das ist so
schön.
Toll. Und mein Vater antwortet wirklich auf jeden Scheiß, wenn ich ihm eine Tankquittung schicke, dann antwortet er mit irgendwelchen Gedichten und
oh,
wenn ich ihm was anderes schreibe, erst recht und das ist einfach total schön und ja.
Das ist schön. Margarete Stokowski.
Ja, Margarete Stokowski,
wo
natürlich.
Wo bleibt der Gedichtband?
Ist auch wirklich die einzige Lyrikerin, die wir hier schon verschiedentlich zitiert haben in diesem Podcast.
Ja, ich finde, sie schreibt großartige Gedichte. Und Robert Gernhardt möchte ich auch noch hier in den Mix streuen.
In die Verteilung werfen, ja, okay. Ich bin leider wirklich relativ. Ich hatte wirklich ein sehr, 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 sehr rührendes Erlebnis einmal mit einem Gedicht von Emily Dickinson und habe mich auch im Studium gerne mit ihr beschäftigt, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass der Gedichtband mit all ihren Gedichten, der bei mir zu Hause steht, dass ich den oft aufschlagen und danach Anregung und Trost oder Erbauung suchen würde. Das mache ich einfach nicht. Ich bin ehrlich gesagt kein Lyrikleser.
Nee, ich auch nicht so richtig. Jetzt kommen schon wieder Helden und Heldinnen, oh Gott, ihre Helden in der Wirklichkeit haben wir ja mit den Heldinnen auch schon irgendwie, ich glaube auch nicht so richtig an Helden, ehrlich gesagt.
Leute mit richtig gutem Twitter-Grind.
Ja, okay, ja, gut, okay. Ihre Heldinnen in der Geschichte.
Hä, also jetzt, sorry, Rosa Parks, Michelle Obama.
Hatten wir schon, ne? Ich sag noch die Soldaderas der Mexikanischen Revolution.
Bravo, ja, sehr gut, absolut.
Deine Lieblingsnamen?
Meine Lieblingsnamen sind, oh Gott, ey. Ich mag wirklich, also ich finde den Namen Julia wirklich wahnsinnig schön.
Ja,
das ist ein,
das stimmt.
Der Name Julia ist wirklich wahnsinnig schön. Es hat leider den Nachteil, ich hätte meine Tochter auch so genannt, wenn ich nicht wirklich einfach. Ich kenne halt einfach sehr viele Julias, weil völlig zu Recht dieser Name sehr schön ist und man nicht genug Menschen Julia nennen kann, aber ist mein Lieblingsname. Und deiner? Dirk natürlich
Dirk,
noch
ja,
bei
genau,
mir.
Ja, genau, Dirk. Die Namen meiner Kinder natürlich.
Ja, eh klar. Aber was das ist
man,
ja,
was,
ja,
soll, was
das
soll man anderes sagen?
Ja.
Was verabscheuen Sie am meisten?
Die Tweets von Ulf Poschardt.
Mhm. Ja, stimmt. In den Tweets von Ulf, ja, so eine, diese Kleingeistigkeit, die daraus spricht.
Ja, vielleicht sogar die von Micky Beisenherz, weil sich da runter, man kann auf diese Frage natürlich ernsthaft, wenn man jetzt irgendwie nicht die größten Verbrechen der Menschheit und so und alles mögliche, aber es gibt so eine bestimmte, einen bestimmten Ton, eine bestimmte Geisteshaltung, eine bestimmte Kleinlichkeit, eine bestimmte willentliche Uninformiertheit, eine bestimmte Humorlosigkeit, eine bestimmte Enge, die mich einfach manchmal, wo ich wirklich einfach schreiend wegrennen könnte. Und so übersetze ich für mich mal verabscheuen. Und das finde ich zum Beispiel in manchen Micky Beisenherz-Tweets.
Ja, ist diese Selbstgerechtigkeit.
Ja, genau. Ja.
Es gibt ganz schön viele Männer, die ihre Twitter-Accounts vor allem mit so selbstgerechten Takes irgendwie füllen.
Ja.
Ich würde noch Geiz.
Ja. Wie gesagt, Geiz finde ich wahnsinnig lustig. Darum, ich genieße einfach die Notlage, in die Menschen durch ihren Geiz gebracht werden.
Ja, aber das setzt ja schon voraus, dass sie ihren Geiz irgendwie reflektieren und sich in Wahrheit auch ein bisschen dafür schämen.
Ja, aber es reicht mir, wenn ich ihn wahrnehme. Menschen, und
tun das nicht. Und nichts sozusagen beschämt mich mehr, als wenn ich mitbekomme, dass zum Beispiel jemand kein richtiges Trinkgeld gibt oder. Oder so schnöde seine Kohlen beieinander hält. Und es sind eben in aller Regel eben nicht die das müssen, sondern es sind.
Nee, na klar nicht. Na logisch nicht, ja, absolut.
Es ist so eine Geisteshaltung, die nicht wirklich was mit den finanziellen Möglichkeiten zu tun hat. So, jetzt wird's. Welche geschichtlichen Gestalten verachten Sie am meisten?
Tja. Das finde ich schwer zu sagen, weil eigentlich hauptsächlich irgendwie sympathische Leute so in der Geschichte auftauchen. Mann, Alena, ey, das sind echt so Fragen, ja? Na, ja, Nazis, wa?
Ja, Nazis, wa? Ja, ach, das ist irgendwie eine schreckliche Frage. Was soll man darauf antworten? Ist doch irgendwie klar. Welche militärische Leistung bewundern Sie am meisten? Die Bombardierung Dresdens.
Alena.
Nein. D-Day, D-Day natürlich,
oh
ist
Gott,
doch klar.
Oh Gott, oh Gott.
Nein.
Ich finde es schön, dass wir hier wirklich unglaubliche Tiefen und Höhen in in dieser Folge irgendwie in diesem Gespräch ausloten. Also wir waren im Sommer in der Normandie und wir waren auf einem alliierten Soldatenfriedhof, auf einem amerikanischen Soldatenfriedhof da an Omaha Beach und ich finde es atemberaubend, darüber überhaupt nachzudenken, aber bevor man jetzt anfängt mit irgendwas aus dem Zweiten Punischen Krieg oder der Thermopylenschlacht oder so anzufangen, sowas gibt's ja in den Sammelbänden von dir da auch. Aber ja, klar.
Na klar, D-Day, was soll man sonst sagen?
Absolut, Sechstagekrieg und D-Day.
Welche Reform bewundern Sie am meisten?
Die Abschaffung des Männerwahlrechts.
Ja, hoffentlich, bitte, bald. Finde ich auch total schwer zu beantworten, weil eigentlich müsste man jetzt irgendwie sowas sagen, die Abschaffung der Sklaverei und so weiter, aber das klingt so nach,
selbstverständlich,
kann man das kann man ja nicht bewundern, das ist ja irgendwie, genau. Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?
Ich hätte gern so eine natürliche Musikalität von so Leuten, die irgendwie sich eine Mundharmonika schnappen und gleich was drauf spielen können und so, sowas finde ich, das bewundere ich und ich glaube, das ist auch wirklich einfach das ist echt eine Gabe.
Ja, das habe ich auch aufgeschrieben, so improvisieren können.
Ja.
Also ich habe Klavier gelernt und habe auch relativ lange Unterricht bekommen und auch ganz gut gespielt, aber ich konnte nie so loslassen von Noten und einfach irgendwie was spielen oder so rumklimpern.
Genau.
Und das finde ich total super, wenn man sowas kann.
Ja.
Diese natürliche Gabe würde ich gern besitzen, aber ich fürchte, dass entweder man hat es oder man hat es nicht. Ich weiß nicht, ob man das wirklich lernt. Oder?
Nee, das ist wirklich eine Gabe, das glaube ich auch, ja.
Wie möchten Sie sterben? Satt.
Im All.
Satt im All.
Du satt, ich im All. Ja. Okay. Das ist doch gut.
Ihre gegenwärtige Geistesverfassung.
Erstaunlich gelassen. Ich muss wirklich sagen, ich bin auf eine Art gelassen, wo ich im Moment nicht weiß, ob das erste Anzeichen von einem psychischen Zusammenbruch sind oder ob es ein Zeichen von Resilienz ist. Und ich bin wirklich erstaunt darüber.
Ja, ich habe ja aufgeschrieben, naja, und das trifft es vielleicht irgendwie. Ja. Ich bin ganz traurig und ich bin ganz dankbar und ich bin irgendwie auch erstaunlich gelassen. Ich finde es irgendwie interessant, wie man sich an Zustände gewöhnt und einem plötzlich alles normal vorkommt, obwohl ja gerade nichts normal ist, muss man ja echt irgendwie auch sagen.
Ja, und für dich kommen natürlich jetzt wirklich, also das ist ja, wäre unter jeden Umständen eine absolut traumatische Woche und einzigartige Woche in deinem Leben gewesen, aber da kommen jetzt echt viele Sachen zusammen, ja.
Ihr Motto, hast du ein Motto, Till?
YOLO.
Okay, ich habe kein Motto.
Ich habe auch kein Motto, ey.
Ich bin hobbylos und mottolos.
Ja, hobbylos und mottolos, genau.
Ich möchte mottolos sterben. Satt und mottolos.
Ja. Ja, nee, ich habe auch kein Motto, aber schrecklicherweise das sind wirklich Seelenabgründe, die sich hier öffnen. Ich war vor 10 Jahren, das war eine der letzten größeren Reisen, die ich für die Zeitschrift Brigitte gemacht habe, war ich als Texter bei einer Modeproduktion dabei, die in die USA geführt hat, nach Texas und so weiter. Und wir waren da irgendwie 10 Tage zusammen. Und der Visagist aus dem Team, und das habe ich damals wirklich zum ersten Mal gehört, hat irgendwann diesen Satz "Fake it till you make it" gesagt. Und ich kannte diesen Satz nicht. Ich war immerhin schon auch schon 40 Jahre alt. Und schrecklicherweise geht mir dieser Satz, fällt mir manchmal ein, wenn mir irgendwas schwer fällt. Und ich weiß nicht, ob das ist natürlich kein Motto, weil es auch irgendwie ein furchtbarer Satz ist. Aber tatsächlich ist es ein Satz, der mir manchmal gegen meinen Willen eingefallen ist und der mir geholfen hat, so zu tun, als würde ich irgendwas machen. Und dann war der Unterschied zwischen so zu tun und
das wirklich können gar nicht so groß.
Der ist dann plötzlich, gerade wenn es ums Schreiben geht oder wenn es irgendwie um berufliches Telefonat geht oder so, ist der Unterschied minimal und eigentlich gibt es ihn überhaupt nicht. Ja,
ja, das finde ich ein schönes Motto. Finde ich gut. Das war die letzte Frage in diesem Fragebogen.
Ja. Hast du mit deinem Vater mal diesen Fragebogen gemacht? Weißt du, ob er ihn mal beantwortet hat?
Ich glaube, wir haben das zu irgendeinem runden Geburtstag von ihm mal gemacht oder für ihn gemacht.
Ah, okay, das wäre auch schön. Das stimmt, das ist eigentlich auch eine gute Idee, das mal für jemand auszufüllen sozusagen.
Aber ich glaube nicht. Aber er hätte sicher zu allen Heldinnen und Lieblingslyrikern und Helden der Geschichte und der Gegenwart und so sicherlich was sehr Informiertes und Kluges und Belesenes und Überraschendes gesagt. Da bin ich mir sicher.
Hast du auch das Gefühl, dass mit deinen Eltern die Bildung in deiner Familie so ein bisschen den Höhepunkt erreicht hat und dass es seitdem bergab gegangen ist?
Ja, leider ja.
Das habe ich auch ganz stark. Und wenn ich mir meine Kinder angucke, die haben halt eine andere Art von Bildung und Wissen, aber ich habe auch das Gefühl, ich finde es so irre, weil die Generation, jetzt war dein Vater sicherlich auch nochmal eine Ausnahmeerscheinung, einfach durch das, was er leisten konnte und musste als Chefredakteur eines absolut bahnbrechenden Magazins. Aber trotzdem, also auch bei meinen Eltern habe ich das Gefühl, dass diese Generation sich dann irgendwie Sachen raufgeschafft hat und sich in eine Bildung gearbeitet hat, von der wir dann noch profitiert haben, aber es, irgendwie sind wir setzen jetzt so die Schwundstufen.
Ja, es geht doch, ich habe auch das Gefühl, es geht abwärts. Es ist eine Form von Intellektualität, die ich nicht besitze.
Ja, genau, ist bei mir auch so. Ja.
Die ich auch nicht produzieren kann. Also ich bewundere das und es wird mir sehr fehlen. Und ja, das stimmt schon. Also hast du definitiv recht. Und was meine Kinder betrifft, ja, es sind andere Sachen, aber schon diese Belesenheit und dieses so klassische Wissen über Kunst und über Literatur und über alles Mögliche und Geschichte und politische Zusammenhänge werde ich nicht mehr haben und meine Kinder in der Form sicher auch nicht. Andere Sachen. Ich glaube, wir sind einfach die dümmste Generation von allen. unsere Kinder werden irgendwie wieder auf andere Art und Weise schlau und wir hängen so dazwischen, zwischen dem Alten und dem Neuen und weder dem einen noch dem anderen können wir so richtig gerecht werden.
Ja, wie schön das ist, dass es jetzt irgendwie diesmal so eine Folge ist, die so zwischen Tod und Leben stattfindet und in der das Wort Penisse vorkam mehrfach und wo wir am
und
Ende
Pandemie.
Uns darauf einigen, dass wir die dümmste Generation aller Zeiten sind. Das ist einfach, irgendwie tröstet mich das gerade.
Ja, mich auch. Sehr persönlicher Schluss. Lass uns hier aufhören.
Wir versuchen uns nächste Woche wieder zu sprechen. Würde ich mich jedenfalls drüber freuen.
So machen wir das.
Alles Liebe. Ich umarme dich.
Mein Lieber. Ich dich auch. Tschüss.
Tschüss.